das hat ziemlich früh angefangen. Ich habe schon immer so ein bisschen Probleme gehabt. Ich konnte mich nicht gut von meiner Mutter trennen. Und es war irgendwie schon immer so ein bisschen, hat sich da schon irgendwie immer was so komisch angefühlt.
Kein Bock mehr auf Schule, wenn der Schulbesuch zur Herausforderung wird. Wir sprechen über psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen mit Betroffenen, Angehörigen und Experten. Seelenstruggle, dein Podcast der LWL-Uniklinik Hamm.
Ich habe keinen Bock auf Schule. Ja, den Satz, den haben vielleicht viele von uns schon mal gesagt und wahrscheinlich jeder von uns schon mal irgendwo gehört. Das ist ein Satz, der schnell mal fällt, wenn am nächsten Tag irgendwie Französisch-Vokabeltest ansteht oder so. Aber da steckt häufig auch oder manchmal was viel Größeres dahinter. Herzlich willkommen zur neuen Folge Seelenstruggle. Wir sind schon voll im Thema drin, ihr merkt das. Für alle, die jetzt zum ersten Mal reinhören, ich bin Kai Klüting. Ich arbeite normalerweise beim Radio und darf hier mit den Podcast machen, aber nie alleine. Heute bin ich auch nicht alleine, sondern Davina Hahn ist wieder da. Hi.
Hi.
Du bist ja hier Therapeutin im Haus, mhm, in der LWL-Uniklinik hier in Hamm. Wir schlängeln uns immer zusammen durch die Themen durch, im Wechsel, genau, mit Laura. Und heute reden wir eben über das Thema Schulvermeidung.
Jawohl.
Ist ja eigentlich so ein Ding, ja, wo jeder sagen würde, ja gut, Schulvermeidung, jeder hat schon mal vielleicht geschwänzt. Mama, hör mal kurz weg. Aber es ist, also viele von uns haben vielleicht auch schon mal eine Stunde sausen lassen, aber es ist teilweise wirklich ein krasses Problem für Kids.
Auf jeden Fall. Und ich finde, wenn man sich mal überlegt, Schule, das verbinden ja viele vor allem mit so Lernen und Bildung und so. Aber ich glaube, was wir oft vergessen, ist, dass Schule ja ein ganz allgegenwärtiges Thema eigentlich ist, ne? Also das ist ein Begegnungsort für Kinder und Jugendliche. Die treffen sich mit Gleichaltrigen, die, ja, lernen zu kommunizieren, Konflikte auszutragen. Also es ist eigentlich, nimmt es sehr viel Platz ein im Leben von Kindern und Jugendlichen.
Ja, so sollte es sein, ne?
Auf jeden Fall. So sollte es sein. Und immer dann, wenn was viel Platz in unserem Leben einnimmt, dann birgt es ja auch sozusagen oder kann es Herausforderungen bergen, ne? Und so ist es eben in der Schule auch, dass unterschiedlichste Herausforderungen kommen können, von Leistungsanforderungen zu Eltern, die vielleicht hohe Ansprüche stellen, zu Konflikten mit Gleichaltrigen. Und es gibt bestimmt viele Gründe, die den Schulbesuch auch schwer machen können. Und ich bin ganz gespannt, was wir gleich zu hören kriegen.
Ja, das Krasse ist ja an Schule, dass wir hingehen müssen. Es gibt eine Schulpflicht. Wir müssen in die Schule gehen. Und das ist für, ja, manche Jugendliche und für manche Kinder echt eine Qual. Mhm. Wir haben heute auch wieder zwei Gäste. Wir haben wie immer die Namen in Absprache mit den Jugendlichen verändert. Wir haben Alex und Max da. Beide haben ihre Geschichte und ihre Vergangenheit mit Schulvermeidung. Mhm. Alex ist, glaube ich, auch sogar noch in therapeutischer Behandlung zu dem Problem. Max hat das größtenteils positiv schon abgeschlossen für sich. Wir werden da ganz viel zu hören. Wir sind ganz gespannt. Wir springen rein ins Thema mit Alex. Und da ist es ja meistens auch so, dass ich mit den Gästen spreche. Wenn du was hast, kannst du ja mal reingrätschen.
Auf jeden Fall.
Aber ansonsten hört ihr jetzt, was Alex zu erzählen hat. Ja, hi Alex, erstmal schön, dass du da bist.
Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
Ich habe dich schon mal so ein bisschen darauf vorbereitet. Wir haben eine Kategorie bei uns, eine Rubrik.
Seelenstruggle Feelings.
Schule fühlt sich für mich an wie?
Schule fühlt sich an wie unglaublicher Stress und ein Zwang, performen zu müssen unter allen Umständen. Es werden viele Erwartungen an einen gestellt, was Klassenarbeiten, Präsenz, das Arbeit mit Mitschülern angeht. Und es ist einfach, es ist halt auch eine Schulpflicht und man wird halt auch von den Eltern immer wieder dorthin getrieben und bei mir, egal auf welche Kosten.
Jetzt hat jeder, der es gerade gehört hat, schon mitgekriegt, das klingt alles richtig negativ und das klingt alles richtig, ja, bedrückend, wenn ich das mal so sagen kann.
Bedauerlicherweise ist es auch so. Ich bin wahrscheinlich nicht der einzige Jugendliche, der damit Erfahrungen gemacht hat, gezwungen zu werden, zur Schule zu gehen. Es ist halt auch einfach ein unschönes Gefühl und dann verliert man auch die Lust und Motivation, eventuell irgendwann alleine zu gehen.
Wir sind im Thema Schulvermeidung und da haben wir uns gerade schon mal kurz ein bisschen unterhalten und mal so ein bisschen kennengelernt. Und bei Schulvermeidung fällt einem sehr schnell ein Satz ein. Ach guck mal, der hat einfach keinen Bock mehr auf Schule. Wir werden darüber gleich noch ein bisschen mehr sprechen, aber wie hast du deine Schule erlebt? Wir haben gerade schon gehört, das ist ja eine Pflicht für dich gewesen, da war viel Leistungsdruck, aber wie hat sich das bei dir geäußert? Also war das immer schon so? War Schule vielleicht, war das mal anders?
In der Grundschule hatte ich kein Problem mit Schule, da war auch der Leistungsdruck nicht so hoch, weil ich Leistung erbracht habe. Sobald es halt in den Wechsel auf das Gymnasium ging, in die Fünfte, hat sich der ganze Stress mit den Noten entwickelt. Die Noten wurden schlechter, ich war das Lernen nicht gewöhnt. dann durch den Wechsel kam dann einfach unglaublich viel Stress auf. Dann kam noch Corona dazu und das hat einfach alles noch schlimmer gemacht.
Das ist ein mega Punkt. Corona ist, wenn ich an meine Schulzeit denke, natürlich ein Szenario, das kenne ich nicht. Das hat ja nie stattgefunden. Extreme Situation. Das heißt, bei dir ging es ja dann auch also du hattest zu Hause Unterricht. Schule war dicht. Du bist jetzt 16, ne?
Richtig.
Relativ kurz, nachdem du die Schule gewechselt hast, ging es auch sozusagen zu Hause. Der Lernstoff wurde mehr, aber Betreuung ja dann weniger. Wie war das für dich?
Das war so Ende 6., Anfang 7. Klasse. Das war dann auch ein Einstieg in neue Schule über online. Das war natürlich schwierig und das war auch einfach alles aus Eigenverantwortung, dass dann morgens aufstehen, natürlich ohnehin, nur dass ich dann keinen Schulweg auf mich hatte, sondern der Weg ging vom Bett an den Schreibtisch. Und da habe ich dann die nächsten Stunden einfach verbracht, so gut wie möglich mitzumachen. Wobei das natürlich online noch alles schwer ist, diese Blätter auszufüllen, das abschicken und dann auch noch einen Überblick zu haben über den eigenen Stundenplan. Der Einstieg war schwierig. Nach einer Weile ging das. Nur durch Corona fing halt auch an, dass ich immer weniger Interesse hatte, beziehungsweise auch Angst davor hatte, mich dann wieder im echten Leben, im richtigen Klassenraum mit meinen Schülern zusammenzusetzen und dort zu arbeiten.
Boah, das kann ich mir vorstellen. Also du kriegst es einerseits, kennst du das erst nur, du bist im Klassenverbund, kennst das, in der Klasse zu sitzen. Dann krasse Phase, wo du komplett isoliert immer arbeiten musst und dann wieder der Weg zurück. Wie war das für dich, als du dann gemerkt hast, die Schule ist wirklich eine Belastung für mich? Also irgendwann wird ja der Punkt gewesen sein, wo du gesagt hast, ich will da nicht mehr hin. Oder wie war das bei dir?
Ja, der Punkt, dass ich da nicht mehr hin wollte, da steckt noch ein bisschen mehr hinter. Direkt nach Corona hatte ich viele aufeinanderfolgende Operationen, weshalb ich nicht laufen konnte. Deswegen konnte ich erst recht nicht in die Schule und habe dann so gesehen dieses Homeschooling noch länger machen müssen, wo ich halt immer mehr Angst vor meinen Mitschülern bekommen habe, vor dem Zusammenfinden. Und natürlich dann auch die Frage, warum ich denn noch so viel länger nicht in der Schule war, sondern von zu Hause geschult wurde. Und da ich halt einfach so viel Angst vor den Fragen hatte, mich wieder anzuschließen. Ich bin komplett aus den Gruppen, wo ich drin war, rausgefallen. Dann habe ich die Schule halt auch bewusst gemieden in Form von Schwänzen. Und dann habe ich immer weniger Schule mitbekommen und so fielen meine Noten auch immer weiter ab. Aber für mich war es einfach die erste Priorität, nicht dorthin zu gehen aus Angst.
Ich glaube, jeder, der in der Schule war, kennt jemanden, der gerne mal nicht zum Unterricht gegangen ist, ne? Jetzt hatte das bei dir ganz andere Gründe. Wie wurde damit umgegangen, als dann klar war, ja, er kommt einfach nicht zum Unterricht? Also die Schule reagiert ja irgendwann. Wenn du nicht dahin gehst, fällt das auf? Du hast selbst gesagt, es gibt eine Schulpflicht, da wird danach gehört. Wie war der Umgang?
Meine Lehrer wussten ziemlich früh Bescheid, dass ich aufgrund dieser Operation halt nicht in die Schule kommen kann. Diese waren dann auch noch für eine Zeit lang okay damit, mich von zu Hause zu schulen. Irgendwann musste ich dann halt wieder in die Schule gehen, trotz halt einer Krücke in einem Verband, was auch immer. Also da hat sich wenig ein Problem dargestellt. Da waren meine Lehrer auch anfangs sehr hilfreich und kooperativ damit.
Und als du dann, irgendwann war ja wieder der Weg eigentlich in die Schule, wo du in Anführungsstrichen normal, ist immer so ein komisches Wort, aber normal in die Schule gehen solltest. Dann fing das Schwänzen an?
Ja, richtig.
Ah, okay. Und ja, wie war da der Umgang? Also da irgendwann hört er wahrscheinlich das Verständnis der Schule auf und sagt, ja Moment, du musst ja jetzt wieder kommen, oder?
Ja, die Schule hat sich nie wirklich gemeldet, was das Schwänzen anging. Natürlich kamen dann irgendwann Elternbriefe. Das hat aber dann auch nach, ich glaube, 2 Elternbriefen, Anrufen zu Hause, hat das Ganze aufgehört, dass die Schule sich dann auch weiter informiert hat. Irgendwann habe ich einfach gemerkt, das funktioniert, mich meistens krank zu stellen, sagen, mir geht's nicht gut. Habe ich gemerkt, dass das funktioniert und dann habe ich das immer weiter ausgenutzt, mir mal was Neues einfallen lassen. Und für mich zum Vorteil war dann halt so gesehen, dass die Schule das halt so weit nicht mehr nachverfolgt hat.
Jetzt hören das vielleicht gerade einige Menschen und denken sich so, ja gut, ich habe früher auch, wenn Mathe anstand oder Französisch, habe ich mich auch krank gemeldet. Wann war irgendwie klar, also dir oder vielleicht auch deinem Umfeld, deinen Lehrern oder deinen Eltern, dass da vielleicht mehr hintersteckt, dass du vielleicht wirklich ein Problem hast, was nur der Auslöser dafür ist, dass du nicht zur Schule gehen willst?
Das Ganze ist so abgelaufen, dass mich irgendwann meine Klassenlehrerin einmal angeschrieben hat und mir gesagt hat, dass ich einen Termin mit der Schulsozialarbeiterin habe, weil meine Klassenlehrer sehen, ich habe viel geschwänzt, war aber auch dann pro Woche vielleicht 2 Tage da, wo ich dann aber auch, ich sag mal, nicht gut aussah, kaum geschlafen. Ich sah allgemein sehr krank aus zu der Zeit, wo ich dann erfahren habe, dass ich einen Termin mit der Schulsozialarbeiterin habe, mit welcher ich dann ein Gespräch geführt habe, wo ich dann gesagt habe, so, ich schaffe es morgens nicht aufzustehen und wenn ich es schaffe, schaffe ich es erst recht nicht in die Schule zu gehen oder ich drehe auf den Weg um, aus Angst vor den Schülern und aus ja, ganz vielen anderen Gründen, weil gedanklich bei mir nicht alles okay war.
Also wenn ich das jetzt höre, klingeln bei mir, und ich bin kein Schulsozialarbeiter oder Psychologe, trotzdem klingeln bei mir ganz viele Alarmglocken. Also wenn mir das, du warst wie alt? 14 zu dem Zeitpunkt vielleicht?
13, 14 Jahre alt.
Wenn das jemand sagen würde in dem Alter, da würden bei, also da gehen bei mir wirklich viele Alarmglocken an, wo man sagen müsste, hey, vielleicht geht's dem Jungen wirklich nicht gut. War das dann auch der Weg?
Das war auch der Weg. Von der Schulsozialarbeiterin kam ich dann somit an eine ambulante Therapeutin zum Vorstellungsgespräch, wo ich dann auch immer wieder meine Termine hatte. Also mir wurde dann ein Weg zur Besserung an die Hand gegeben.
Okay. Darauf würde ich gerne noch ein bisschen mehr eingehen, weil ich glaube, das ist für viele auch ganz entscheidend. Also der Weg zur Besserung, das klingt so einfach, so wie ein Fingerschnipsen. Ich kann mir vorstellen, dass da hinter diesem Fingerschnipsen verdammt viel Arbeit und Zeit und richtig viel Schweiß auch dahinter steckt, weil das ist einfach ein Riesenprozess. Du hattest also die Termine bei einer ambulanten Therapeutin und von da aus ging es ja weiter, glaube ich, ne?
Von da aus ging es dann erstmal weiter in eine Tagesklinik. Nach, ich glaube, circa einem halben Vierteljahr, irgendwas dazwischen, ging es dann zu einer Tagesklinik. In der Tagesklinik war ich dann für circa einen Monat, nachdem ich gemerkt habe, dass mir die Tagesklinik noch weniger bringt, als alle zwei Tage in die Schule zu gehen und dass mir die ambulante Therapie besser tut als diese Therapie in dieser Tagesklinik, weshalb ich das dann abgebrochen habe. Zu dem Zeitpunkt, als ich in der Tagesklinik war, war ich aber bereits schon auf der Warteliste hier in der LWL.
Ich muss das auch mal für mich verarbeiten, weil du bist ja, wie gesagt, wenn du sagst 13, 14, es ist ein ganz schönes Brett, was da auf einen zukommt, ne? Dass man dann, war das für dich, also wann war der Punkt, wo du gemerkt hast, hey, das tut mir gerade gut? Also war es die ambulante Therapie, wo du schon gemerkt hast, hey, hier wird mir gerade zugehört, wird mein Problem ernst genommen, oder?
Ja, bei der ambulanten Therapie hat das Ganze halt angefangen, dass ich jemanden wirklich hatte, mit dem ich dann wöchentlich bis zu zweimal auch über meine Probleme sprechen konnte, welche dann auch meine Probleme verstanden hat und nach einer Lösung mit mir damit gesucht hat. Da habe ich mich verstanden und wohlgefühlt. Das Ganze war halt in der Tagesklinik dann nicht mehr vorhanden, weil mit denen war ich dann halt den ganzen Tag im Kontakt mit den Therapeuten und das hat sich dann halt weniger, ja, speziell, ich habe mich weniger gehört gefühlt.
Das Wohlfühlen dabei und der Prozess, dass man sich verstanden fühlt, ich glaube, da müssen viele auch den Weg finden, der am besten funktioniert. Schön, dass du da einen gefunden hast, sogar relativ schnell, glaube ich, der für dich geklappt hat. Wie ist so der Weg zur Besserung? Funktioniert das gerade für dich? Bist du an einem Punkt, wo du sagst, ich merke, dass da ein Licht ist am Ende des Tunnels? Oder wie ist so dein Stand vom Gefühl her?
Ja, seit meiner Entlassung hier aus der Klinik im frühen April ging es für mich direkt wieder in die Schule, dadurch halt auch immer noch die Unterstützung des Projekts ReaPro. Habe ich da auch noch Unterstützung bekommen, meine Termine gehabt. Wenn ich Probleme hatte, hatte ich da auch eine Anlaufstelle. Dazu hatte ich dann auch meine Familienhilfe, welche mich dann auch dabei unterstützt hat. Und diese war halt mehrmals die Woche auch mit Gesprächen und anderen Terminen immer da, wenn ich Hilfe brauchte, was die Schule anging. Und seit meiner Entlassung habe ich es eigentlich geschafft, jeden Tag zur Schule zu gehen. Es sei denn, mir ging es wirklich schlecht körperlich und ich konnte das auch wirklich davon unterscheiden, ob mein Geist mir jetzt einen Trick vorspielt und sagt so, weil du nicht gehen willst, spiele ich dir jetzt was vor, wo ich dann ja auch die Unterscheidung oft geschafft habe, wo ich dann ja einfach wieder in die Schule gehen konnte und es so gut wie möglich versuchen konnte, halt irgendwie noch durchzukommen.
Also ich finde das erstmal Wahnsinn. Also erstmal mega Respekt irgendwie, wie du hier sitzt und darüber erzählst, als hättest du das vor 10 Jahren erlebt. Ich finde das krass, weil dahinter steckt ja unglaublich viel, wie gesagt, Zeit und Arbeit und auch sich mit sich selbst auseinandersetzen. Also richtig, richtig cool, dass du das dann auch machst und hier sitzt. Was glaubst du, könnte sich vielleicht oder sollte sich vielleicht verändern, verbessern, so in Sachen Schule? Ich rede jetzt nicht davon, dass wir das komplette Schulsystem einmal umbauen. Ich glaube, das müssten wir, ja, aber ich glaube, dafür reicht die Zeit nicht. So für dich mal konkret, was hätte dir vielleicht noch ein bisschen besser geholfen?
Was mir besser geholfen hätte, an sich mehr Schulaufgaben aus der Heimatschule, dass die Benotung hätte besser ausfallen können. Hier in der Klinikschule habe ich halt wenig Zeit gehabt, Heimatschuldinge zu bearbeiten. Und hätte ich das dann noch bearbeiten können, wären meine Noten dann noch besser gewesen. Nachdem ich dann auch wieder präsent war, hätte ich es vielleicht mit einem kürzeren Weg schaffen können, da ich jetzt ja mit dem nicht qualifizierten Hauptschulabschluss gehe. Sonst hätte ich sogar mit dem Gesamtschulabschluss gehen können und mir ein Jahr Berufsschule sparen können. Das wäre das Einzige, was so hätte besser laufen können. Natürlich, im Optimalfall wäre ich einfach durchgekommen und am besten gar nicht in der Klinik gewesen.
Ja, klar.
Das wäre natürlich der Optimalfall gewesen.
Ja, optimal ist immer so schwierig, ne? Also das viele Dinge laufen dann im Leben vielleicht manchmal nicht optimal, aber was du gerade daraus machst, ist krass. Also es klingt so, wenn du es erzählst, du hast viele Schritte angegangen. Du hast für dich entschieden, ich will da mehr arbeiten. Ich stecke da ganz viel Energie rein. Wo hast du da dafür Hilfe bekommen?
Die Hilfe habe ich erstmal konkret aus der Klinik bekommen, auch von der Klinikschule. Da habe ich sehr viel Unterstützung bekommen, wie es dann weitergeht. Natürlich auch die Familienhilfe, welche mich da am meisten eigentlich unterstützt hat. In der Klinik, in der Einzeltherapie ging es jetzt weniger konkret um Schule, sondern da kam wirklich die meiste Unterstützung der Familientherapie und der Klinikschule. Da kam halt eigentlich alles her. Natürlich habe ich mich selber auch so motiviert, wie es ging. Das war aber annähernd nicht genug und ich brauchte wirklich die Hilfe, die ich bekommen habe.
Gibt es heute was für dich, was Schule Positives hat?
Soziale Kontakte, inwiefern man das selbst als Positives ansehen kann, das ist ja für jeden verschieden. Aber ich habe auch gemerkt, durch diese Schwänzen, ich hatte keine sozialen Kontakte mehr. Ich hatte niemanden, mit dem ich reden konnte. Und als ich wieder zurückkam, haben sich auch Leute in erster Linie für mich interessiert, weil sie wussten, ich war in der Klinik. Aber dann hat man halt auch gesehen, was für Leute sich auch außerhalb dieses Kliniks und dass ich weg war, wirklich für mich interessieren und nicht, warum ich nur nicht da war.
Ja.
Ich konnte halt, sobald ich zurückgekehrt bin, viele Kontakte schließen, die ich davor nicht hatte.
Ich habe jetzt noch eine Frage, das ist immer meine Lieblingsfrage, deswegen sage ich das immer dazu. Worauf bist du rückblickend stolz?
Stolz darauf bin ich, dass ich es wirklich geschafft habe, nach der Klinik direkt wieder in die Schule zu gehen. Normalerweise ist es ja als Norm angesehen, dass man durch Reha Pro nochmal einen Monat stationär macht und Außenschulversuche macht, dass man dann zweimal die Woche in die Schule geht, dreimal und dann viermal und dann halt im Endeffekt jeden Tag der Klinik in die Schule geht. Aber ich das Ganze übersprungen habe und es dann wirklich geschafft habe, direkt von der Klinik nach Hause zu gehen und am ersten Tag direkt aufzustehen und in die Schule zu gehen.
Jetzt, wo du hier sitzt und du bist sowas von aufgeräumt, wenn das jetzt gerade Menschen hören, die sagen, ey, ich fühle mich in einer ähnlichen Situation, mir geht's ähnlich mit Schule, hast du vielleicht einen Tipp oder Tipps?
Hilfe suchen. Hört sich erstmal simpler an, als es wirklich ist. Da es bei mir halt mit Familie auch viel zusammenhängt, habe ich diese Familienhilfe gehabt. Aber ansonsten auch eine ambulante Therapie tut's auch. Oder wenn es dann wirklich so wie eine Situation bei mir ist, dass man vielleicht monatelang Schule schwänzt aus Angst, dass man sich wirklich in einer Klinik Hilfe sucht. Das Wichtigste ist halt einfach, dass egal wie, das einem geholfen wird, weil das alleine zu schaffen ist sehr schwer.
Alexander, ich danke dir vielmals für deine Zeit und dass du uns so mitgenommen hast in dein Leben.
Ich bedanke mich, hier sein zu dürfen.
Ja, auf jeden Fall krass, was Alex da schon
Wahnsinn.
Erzählt hat. Und ich finde immer, was man sich nochmal vor Augen führen muss, das, was wir ja letzten Endes sehen oder auch Mitschüler sehen oder Lehrer sehen, ist ein Lehrerplatz in der Schule. Und das ist sozusagen das sichtbare Verhalten. Und die Ursachen dafür, dass aber dieser Platz in der Klasse leer bleibt, also sprich die Ursache dafür, dass Kinder und Jugendliche es nicht mehr schaffen, zur Schule zu gehen, die kann total unterschiedlich sein. Und was Alex jetzt gerade so erzählt hat, war ja, ne, dass Leistungsdruck viel ein Thema war bei ihm.
Definitiv,
das kennen wir auf jeden Fall von Jugendlichen.
Aber das muss nicht das Einzige, also das ist nicht.
Nee, überhaupt nicht. Ja, okay. Ist gut, dass du es sagst, ne? Also manche Kinder haben Mobbing-Erfahrungen, ne, und wollen dann eben sich nicht mehr sozusagen den Mobbern aussetzen. Nach Corona ist es natürlich auch, muss man sich auch überlegen, ne, viele Kinder und Jugendliche waren das gar nicht mehr gewohnt, zur Schule zu gehen und mit Gleichaltrigen zu interagieren. Und dann können sich natürlich auch Ängste entwickeln, ne, vor der Interaktion mit Gleichaltrigen. Also so eine Angst, von anderen negativ bewertet zu werden, ausgeschlossen zu werden, geärgert zu werden. Das ist auch sowas, was wir häufig hören und das ist ja auch, was Alex so beschrieben hat.
Ich habe auch noch drüber nachgedacht, jetzt ist Alex, hat das ja sehr eindrucksvoll beschrieben, dass das für ihn auch ein Extremum ist. So, jetzt sagen vielleicht auch viele, ja, aber komm, ey, Schule schwänzen gab es halt trotzdem auch schon immer, Leistungsdruck gab es auch schon immer. Ich glaube, was wichtig ist, dass man auch schon sagen muss, nicht alles Schwänzen hat auch im Hintergrund eine psychische Erkrankung.
Voll.
Aber was ich bei Alex gelernt habe, ist, es lohnt sich, hinzuhören. Also dein leerer Platz, den du gerade erwähnt hast, also als Symptom von der Erkrankung, ist vielleicht mal ganz gut. Also gehe ich häufig oder gehe ich ungern zur Schule, mich selbst zu fragen, warum eigentlich? Genau. Habe ich nur keinen Bock oder kann ich aus irgendeinem Grund nicht?
Genau,
also
geht's mir irgendwie schlecht, ja, ne? Genau.
Oder wie auch bei Kindern, also wenn ich überlege, mein Kind geht ungern zur Schule, ist das jetzt einfach nur faul, was es bestimmt auch gibt? Oder gibt es vielleicht auch ein Problem dahinter?
Auf jeden Fall. Und ich bin total gespannt, was Max uns jetzt erzählt und was er so für Gründe hatte, warum er nicht mehr zur Schule gehen konnte.
Hören wir rein. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Ich habe dich schon mal ein bisschen darauf vorbereitet. Ich möchte eigentlich mit dir genauso starten, wie ich vorhin mit dem Alex gestartet bin.
Seelenstruggle Feelings.
Schule fühlt sich für mich an wie?
Ich würde sagen, es hat zwei Aufteilungen. Also am Anfang hat es sich tatsächlich wirklich einfach wie die Hölle angefühlt. Allein dieser Gedanke, da jetzt hinzugehen oder morgen ist das und das. Morgen muss ich wieder in die Schule. Nach dem Wochenende, das so schön war, muss ich wieder in die Schule. Aber das hat sich tatsächlich jetzt ziemlich gebessert, wo ich mir so denke, ah, Schule, aber trotzdem komm, musst du hin, siehst du deine Freunde, ist halt einfach so. Aber ist jetzt nicht ganz so schlimm wie, oder ist gar nicht so schlimm wie vorher. Das kann man eigentlich nicht vergleichen.
Wenn du sagst, das ist für mich wie die Hölle, das ist schon ein krasser Begriff. Also vorher hatte Schule für dich nichts Positives. Das ist vielleicht ein Gefühl, wo jetzt viele so flapsig sagen würden, ja, war für mich auch, ich habe Mathe gehasst und deswegen war das für mich wie die Hölle. Aber für dich hatte das ja nicht nur einen Grund, weil du vielleicht ein Schulfach nicht mochtest oder den Weg zur Schule nicht. Nimm uns mal ein bisschen mit, gab es Gründe dafür, warum die Schule für dich war wie die Hölle?
Ja, auf jeden Fall war es einfach so, dass ich tatsächlich einfach allein diese Türschwelle zu sehen oder die Schule zu sehen, das war schon, dann ist mein Puls direkt auf 180 gegangen und mir ist total schlecht geworden. Ich habe halt total Schwindel bekommen und mein Körper hat es wirklich verrückt gespielt und mir ging es einfach gar nicht gut. Also das kann man sich vorstellen, wie als hätte man eine krasse Grippe. Krass. Aber wenn man dann die Schule nicht mehr sieht und dann zu Hause sitzt, ist sie komplett wieder weg. Also ist alles wieder gut. Und natürlich hat man auch oft einfach so eine Krankheit als Ausnahme genommen, weil man sie halt wirklich gespürt hat, wenn man die Schule gesehen hat. Aber trotzdem gemerkt hat, ja, wenn ich zu Hause bin, dann geht es natürlich wieder besser. Aber es ist wirklich wie so eine Spontangrippe, die man dann total schnell kriegt und das wirklich so übel schlimm ist. Das ist schon, so würde ich die Hölle beschreiben. Für mich war das wirklich
Kacke. Ja, es klingt so. Also super, super schlimme Vorstellung. War das für dich von Anfang an klar, dass deine spontane Grippe mit der Schule zusammenhängt?
Nein, also eigentlich habe ich immer so noch gehofft, ja, das ist noch einfach körperlich, dass es mir einfach schlecht ging. Aber als es dann natürlich so über einen viel längeren Zeitraum war und dann auch wirklich wieder direkt weggegangen ist, war es natürlich, irgendwann musste man es natürlich mit irgendwas in Verbindung bringen und dann war es natürlich auch irgendwie die Schule. Ich war halt bei ganz vielen Ärzten und so, weil ich halt wirklich am Anfang dachte, dass es ja nicht so gut wäre. Aber dann am Ende hat man es dann doch irgendwie so ein bisschen gemerkt, ja, es hat wohl doch was mit der Schule zu tun. Da muss man sich mal Gedanken drüber machen.
Das klingt jetzt so, als hättest du das zusammengebracht im Kopf. Also wirklich den Gedanken hast, mir geht es nicht schlecht. Immer wenn ich an der Schule bin, in die Schule gehe, wenn ich zu Hause bin, geht es mir gut. Ich finde das einen krassen Moment. Du bist 14. Wie alt warst du da so, als es so extrem war? Oder war das schon immer so?
Boah, das war also, als es nochmal so schlimm geworden ist, war ich, glaube ich, um so 10 war es, glaube ich, tatsächlich. Also das hat ziemlich früh angefangen. Ich habe schon immer so ein bisschen Probleme gehabt. Ich konnte mich nicht gut von meiner Mutter trennen. Und es war irgendwie schon immer so ein bisschen, hat sich da schon irgendwie immer was so komisch angefühlt. Und dann hat es tatsächlich, als ich 10 war, so richtig angefangen, dass ich so gemerkt habe, oh, irgendwie ist Schule nicht cool. Es ist nicht für mich, cool, Freunde sehen, der Unterricht ist auch dabei, sondern einfach wirklich so, jetzt in die Schule, nee, ich bleibe jetzt zu Hause, ich sage, dass ich krank bin, das geht nicht. Da kriege ich zu doll Bauchschmerzen.
Wenn ich das höre, dann klingt das für mich wie, ich habe einen Freund, der hat extreme Probleme mit Höhen. Wenn der irgendwo draufsteigt, wenn es ein Leiter ist, ist der nicht mehr selbst. Also er hat körperliche Schmerzen. So klingt das für mich ein bisschen. Kann man das vergleichen?
Ja, schon, würde ich schon vergleichen. Also das ist so in der Gesellschaft ziemlich angenommen, dass man so, keine Ahnung, Höhenangst wird verstanden. Ja. Oder, keine Ahnung, wenn man Angst vor
Schlangen oder Spinnen. Ja, genau. Jeder darf Angst vor Schlangen haben.
Auf jeden Fall. So Angst vor Spinnen oder Schlangen. Aber in die Schule nicht gehen, das ist auf jeden Fall nicht normal für die meisten. Damit denken die meisten, ja, ist doch einfach nur kein Bock. Der sucht doch einfach nur Ausrede. Jeder hat keinen Bock auf Schule. Ja, aber es fühlt sich für die meisten einfach so an. Oh, heute das und das Fach. Nee, das will ich nicht. dann sage ich mal, ich bin krank. Aber das ist für mich ganz anders gewesen. Ich habe viel mehr, also das war so schlimm für mich, dass ich da wirklich richtig gedacht habe, oh nein, wenn ich jetzt wieder in die Schule gehe, dann, keine Ahnung, dann muss ich wirklich, dann breche ich zusammen oder irgendwie so.
Das ist so krass, wenn du das erzählst, weil genau das Gefühl, genau diesen Gedanken und das Vorurteil haben, glaube ich, ganz viele, habe ich auch gehabt. Weil wenn man Schulvermeidung hört oder wenn jemand sagt, ja, ich habe wirklich Probleme mit der Schule, dann denke ich da zum Beispiel an mich, Französischtest, ich habe nicht gelernt, da habe ich auch Bauchschmerzen vorgehabt. Ist aber ja was ganz anderes. Das kann man, und dass du das so sagst, dass es bei dir wirklich dieser Vergleich mit einer anderen Phobie, mit so etwas zu haben, wo wirklich Leute nicht nur Angst, sondern Panik vorhaben. Mhm. Jetzt stelle ich mir das super schwierig vor, bei jemandem, der 10, 11 ist, dass das ernst genommen wird. Also in der Schule, ja, von Freunden. Wie war das für dich?
Ja, also am Anfang hatte ich tatsächlich noch ziemlich Glück mit meinen Freunden, dass sie so noch nicht so viel mitbekommen haben. Die haben es, glaube ich, auch einfach noch nicht so richtig verstanden, was da bei mir so abgeht. Und am Anfang war es noch so, ich hatte einfach noch nicht viel mit meinen Freunden drüber geredet. Dann bin ich auch ziemlich viel von meinen Freunden weggegangen oder habe halt einfach durch die Schule konnte man sich nicht so viel treffen. Also über die Schule wird ja viel getroffen und so. Mhm. Da verabredet man sich viel und so. Aber es war bei mir ja einfach nicht, weil ich ja mal nicht da war. Mhm. Und deswegen war es so ein bisschen, habe ich mich so ein bisschen von meinen Freunden abgeschottet. Und deswegen, ja, war es jetzt nicht so ganz, als ich dann, keine Ahnung, in die höhere Klasse kam. Da war es dann wieder noch relativ schlimm, weil dann einfach dieses angefangen hat, ja, du hast doch einfach keinen Bock auf die Schule.
Ja.
Und dieses einfach dieses ganze Mobben. Also ich habe ziemlich viel Erfahrung mit diesem Mobben gemacht, was auch nicht immer sich so, also wo ich mir auch immer so dachte, warum? Ich habe doch einfach nur, ich kann es euch nicht beschreiben. Ich kann, was soll ich jetzt machen?
Kann mir vorstellen, dass das er ja noch schlimmer macht. Also ja, wenn man eh schon ein Problem mit etwas hat und dann kommt jemand und sagt, wieso hast du damit ein Problem und das noch größer macht und dann kann, also es ist unvorstellbar.
Ja.
Jetzt war ja irgendwann der Punkt, dass du gemerkt hast, es gibt dieses größere Problem. Für mich ist das nicht einfach nur, ich habe körperliches Problem, weil ich dann krank bin, sondern es hat wirklich was mit der Schule zu tun. Wie bist du dann vorgegangen? Hast du mit deinen Eltern gesprochen, mit der Schule? Konntet ihr, wie waren so die Schritte?
Also tatsächlich ist das jetzt erstmal noch ganz schön lange so weitergelaufen. Ich bin nicht zu Mama und Papa gegangen, weil ich mir einfach so dachte, ja, ich möchte nirgendwo hin. Ich möchte nicht. Für mich war früher immer so Psychiatrie ganz schlimm. Also
total, diese
Vorurteile, alle diese Vorurteile waren für mich so komplett in meinem Kopf und deswegen wollte ich da auf gar keinen Fall hin. Und da kommt auch wieder diese Trennungsängste von Mama und so. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich kann auf gar keinen Fall dahin. Und deswegen ist es auch, ich war zweimal in der Tagesklinik. Und das erste Mal war so, das war ganz schlimm. Und da wollte ich nicht sein. Und da habe ich wirklich den ganzen Tag da, wo die Leute eigentlich in der Tagesklinik waren, draußen verbracht. Saß draußen und da war es noch ziemlich kalt und so. War mir egal. Ich habe einfach nur draußen gesessen und habe den Stein einen Namen gegeben, weil mir so langweilig war und ich nicht wusste, was ich da jetzt machen soll. Und war auch so wütend einfach. Und dann kam immer, wenn Leute mich da reinholen wollten, konnte ich da gar nichts machen, war auch so ein bisschen aggressiv. Ich wusste halt einfach nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Und dann bin ich irgendwann, ich glaube, ab der Hälfte bin ich dann reingegangen. Und dann habe ich eigentlich entdeckt, das ist ja eigentlich voll cool. Also ich weiß gar nicht, wovor ich so viel Angst hatte. Und dann, weil da gibt's diese Therapie, wo man zum Beispiel Kissen macht oder keine Ahnung was. Das ist so eigentlich relativ gut. Und da kann man halt seine Probleme loswerden. Und danach ging es dann mal eine Zeit, irgendwie so ein knapp halbes Jahr. Aber dann auf die weiterführende Schule, als ich dann wechseln musste, dann ist es wieder losgegangen und da hat es sich dann auch nochmal ganz schön lange gezogen, irgendwie so 2-3 Monate, wo ich dann wirklich auch knapp einen Monat nicht hingegangen bin, also da, wo ich dann gar nicht in der Schule war. Und dann waren meine sozialen Kontakte eigentlich komplett abgeschottet, ich saß den ganzen Tag zu Hause. Mama und Papa waren natürlich auch verzweifelt und dann saß ich manchmal halt auch vor der Tür im Flur, weil wenn ich nicht in die Schule gegangen bin, dann bin ich halt im Flur gewesen und dann habe ich mich da reingesetzt im Flur und habe dann halt da den ganzen Tag gewartet und habe manchmal auch, konnte mich nicht überwinden, wieder reinzugehen, weil ich einfach keine Lust hatte, wieder so diese Konfrontation mit Mama und Papa zu haben, dass ich wir über meine Probleme reden, weil ich das einfach nicht wollte. Ich habe einfach, bin ich einfach sitzen geblieben und war stur und habe das so ein bisschen trotzig gemacht und wo man auch natürlich verstehen könnte, dass dann, wenn manche Leute das gesehen haben, so gedacht haben, ja, das ist doch einfach nur kein Bock auf Schule. Aber ich wusste nicht anders, damit umzugehen. Und dann ging es wieder in die Richtung Klinik, wo ich dann ja eigentlich schon gewusst haben müsste, ja, das ist doch gar nicht so schlimm. Aber da hatte ich dann wieder totale Angst. Und das war wieder so ein richtig langer Prozess, wo es dann wirklich kurz davor war, dass ich stationär aufgenommen werde. Wo ich mich dann aber gerade so davor noch gefangen habe und die Zeit dann wirklich mal richtig für mich genutzt habe. Weil ich glaube, dass ich einfach die zweite Klinikzeit deutlich besser, ja, einfach deutlich besser mitnehmen konnte, weil ich einfach älter war und besser verstanden habe, dass es wirklich eine Krankheit ist. Was ich vorher einfach nicht wusste. Ich wusste nicht, dass sowas existiert, dass es eine Krankheit gibt, dass man nicht in die Schule will. Aber dann habe ich besser kennengelernt, was das ist, wie man damit umgehen kann. Und wirklich seitdem ich aus der Klinik komme und dann wieder in die Schule eingewöhnt wurde, ist wirklich so viel besser geworden. Das war wirklich so ein schöner Schritt. Und ich habe jetzt Freunde, ich mache Hobbys, was ich vorher gar nicht gemacht habe. Also ich habe so viel nachgeholt aus der Zeit, wo ich gar nichts gemacht habe. Das war wirklich schön. Hat wirklich Spaß gemacht.
Ist so krass, wie du das erzählst. Also auch, ich meine, du bist 14. Ich will das nicht runterspielen. Du bist 14, das ist ja schon, du bist ja schon alt, ne? Aber in meinen Augen bist du ja streng noch ein bisschen jünger. Mhm. Und ich find's krass, wie gut du darüber erzählst. Also, das ist ja eine richtige Erfolgsgeschichte. Also, man könnte auch einen guten Film drüber drehen. Ich habe zwei Sachen, die ich ganz spannend finde bei dir, die du gerade erzählt hast, die waren so im Nebensatz. Und das finde ich, du hast einmal gesagt, Psychiatrie war so ein Riesenbegriff und da hat man viele Vorurteile. Mhm. Du hast dich ja schon damit irgendwie auseinandergesetzt. Also irgendwie war dir ja klar, ja, vielleicht ist das ja mal ein Thema. Und wenn man, ich kann mir das vorstellen, wenn man das erste Mal so als Jugendlicher von Psychiatrie hört, da hat man ja die komischen Filme im Kopf. Das baut dann natürlich auch irgendwie wahrscheinlich Ängste auf. Und man kann ja mit keinem drüber reden, weil ich glaube, ich hätte mit keinem Kumpels drüber reden können, dass Psychiatrie vielleicht für mich ein Thema ist.
Ja, total, auf jeden Fall. Das war auch so. Manche, die coolen Kinder aus meiner Klasse haben auch so Horrorfilme geguckt. Und dann war es natürlich, in den meisten Horrorfilmen ging es um Psychiatrie und alles ist total schlimm da. Du bist festgebunden, du wirst in eine Gummizelle gesteckt und sonst was. Aber es gibt ja viel, viel mehr als nur dieses wirklich Ambulante, wo man richtig, ich glaube, dass es selbst in der stationären gar nicht mal so schlimm ist. Ich glaube, das ist total cool. Sondern man lernt da neue Freunde kennen, man kann einfach an sich arbeiten und auch die ganzen Therapien, die das da gibt, das gab es ja auch in der Tagesklinik, da kannst du so viel, unfassbar viel Cooles machen, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, sondern kannst dein ganz normales Leben weiterleben und wirst dann halt einfach nur gut dabei unterstützt und wieder auf den richtigen Weg gebracht, wie du das besser hinkriegst, das ist auf jeden Fall
so. Wahnsinn, ne? Wie das so auseinandergeht manchmal, die Realität und dann, was man so im Film auch hat. Da muss man manchmal aufpassen. Du hast auch zwischendurch gesagt und das Gefühl, also ich musste ja vorhin richtig lachen, als du gesagt hast, ich habe den Stein Namen gegeben, nur um da nicht reinzugehen. Ja. Ich finde, das ist aber total nachvollziehbar, weil was ich hier schon gelernt habe, ist eine Sache, an so einer psychischen Erkrankung ist man ja nie selbst schuld. Und trotzdem hat man ja die ganze Arbeit selbst zu machen. Das heißt, du warst ja insofern alleine. Also selbst wenn deine Eltern dich ja bei allem unterstützen wollen, muss man das ja trotzdem alleine schaffen.
Auf jeden Fall.
Hattest du das Gefühl irgendwie?
Ja, schon. Also ich musste halt alles selber in meinem Kopf zusammenkriegen. Und was immer so eine gute bildliche Vorstellung für mich war, war auch beim ersten und beim zweiten Mal, diese Türschwelle da von der Klinik oder von der Schule ist eine riesengroße Backsteinmauer. Und wenn du da durchkommen willst, musst du dich erstmal dafür wappnen. Also musst dafür Werkzeuge haben. Und das hatte ich einfach in dem Moment nicht. Und die musste man sich erstmal aneignen, damit man einfach durch diese Backsteinmauer kommt. Und einfach in die Klinik rein und dann einfach, wenn man es in die Klinik schafft, wird es auch meistens so sein, dass man das in der Schule schafft. Weil man dann einfach in der Klinik noch bessere Werkzeuge kriegt, dafür, dass man die Schulmauer durchbrechen kann. Weil die ist meistens dicker als die von der Klinik gewesen. Aber es war beides irgendwie schon unfassbar schwer. Aber ich fand das einfach so ein richtig schönes Beispiel. Einfach so bildlich. Weil ich finde es immer cool, wenn man sich so Probleme oder generell Sachen bildlich vorstellen kann. Es hat mir schon immer Spaß gemacht, einfach Sachen sich bildlich vorzustellen. Zum Beispiel Höhenangst kann man sich ja auch bildlich vorstellen. wenn, keine Ahnung, jemand über die Brücke geht und dann unten so ein komplett tiefer Spalt ist, dann hat er natürlich Angst davor. Aber so eine psychische Krankheit ist meistens nie so einfach, sich bildlich vorzustellen. Und deswegen habe ich halt versucht, einfach mir meine psychische Krankheit bildlich vorzustellen. Und so habe ich es am besten hingekriegt.
Und damit schaffst du gerade ein Bild, was ich nie vergessen werde. Also das finde ich so stark. Das ist so gut. Und was ja total, ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viele Erwachsene, die nicht wissen, dass es einen Baumarkt gibt, wo es Werkzeuge gibt, um solche Mauern einzureißen. Weil solche Mauern hat man ja immer wieder im Leben. Manchmal sind die dicker und manchmal höher und manchmal nicht so hoch. Aber es gibt eben Werkzeuge. Du hast gerade was verdammt Kluges gesagt. Richtig cool. Ich möchte nochmal darüber reden, wie dir so der Weg, also wenn jetzt andere Leute und Jugendliche in deiner oder in einer ähnlichen Situation sind, ist ja niemand in der gleichen. Hättest du Tipps?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss einfach wirklich daran denken, wenn man sich Hilfe holt, ist das keine Schwäche. Und wenn Freunde da irgendwie sagen, ja, das ist eine Schwäche, dann sollst du dir andere Freunde suchen, weil die dann einfach nicht das Richtige für dich sind, weil die dich dann einfach runterziehen. Sondern du musst wirklich mit deinen Eltern sprechen und die helfen dir da wirklich durch. Und auch mit deinen Verwandten generell. Die helfen dir da alle durch. Oder mit den Personen, die du am liebsten hast, oder mit Freunden, mit denen du darüber sprechen kannst. Sag denen einfach Bescheid. Du kannst auch einfach, keine Ahnung, einen Zettel, das habe ich gemacht, einen Zettel durch die Tür schieben, wo drauf steht, Mama, ich brauche Hilfe.
Echt?
Ich krieg das so nicht mehr hin. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich einfach, sich Hilfe zu holen und einfach nicht daran zu denken, ey, Hilfe ist das Schlechte und Psychiatrie ist so schlimm, sondern einfach daran zu denken, ey, wenn ich mir jetzt Hilfe hole, das ist voll stark, dann geht's mir irgendwann besser und dann kann ich irgendwann wieder alles machen, was die anderen auch machen. Weil für mich war es so, ich konnte nie was machen, was die anderen machen. Und das hat mich so traurig gemacht. Ich wohne ziemlich in der Innenstadt und die sind an meinem Fenster vorbeigegangen und haben alle zusammen halt coole Sachen gemacht und sind Eis essen gegangen und ich saß in meinem Zimmer. Wo man sich dann schon denkt, ja, ich muss das hier ändern. Ich möchte auch da mit den Eis essen gehen. Ich möchte auch, keine Ahnung, wieder mit meinen Freunden irgendwo hinradeln und dann in den See springen. Keine Ahnung, das konnte ich halt nicht machen.
Ja.
Und das war einfach so, es gibt Unterstützung und es ist richtig stark, wenn man sich Unterstützung holt. Das würde ich so allen mit da auf den Weg geben, weil das klingt immer so einfach, aber ich weiß, dass es sau schwer ist, aber selbst wenn man nur den kleinsten Finger rührt und irgendwie versucht, um Hilfe zu bitten, das reicht schon. Irgendwer wird dich dann helfen und dann musst du einfach nur mitarbeiten. Ich weiß, dass es schwer ist, aber trotzdem einfach durchhalten und einfach weitermachen.
Es gibt so den Move, wenn Leute was richtig Cooles gesagt haben, machen die einen Mic Drop. Mach's jetzt nicht, weil die Mikrofone sind teuer. Wäre aber ein guter Moment dafür. Ich habe noch eine letzte Frage und das ist meine Lieblingsfrage immer, die wir immer stellen. Ich kann mir schon vorstellen, was du ungefähr sagst. Ich bin ganz gespannt. Worauf bist du rückblickend stolz?
Auf jeden Fall, dass ich das zweite Mal in die Klinik gegangen bin. Auf jeden Fall, das war wirklich der Lichtblick, als ich da rausgegangen bin. Und ich habe da wirklich tolle Leute kennengelernt, die wirklich auch sehr viel Fortschritt gemacht haben und einfach auch wieder so leicht in die Schule gehen und so und dann meine Freunde wiedersehen und wieder mich treffen, mit meinem besten Freund zum Beispiel und einfach, dass ich es geschafft habe, wieder normal zu sein, weil es war für mich immer so, ich habe mich immer so unnormal gefühlt, weil ich halt nicht in die Schule gegangen bin und jetzt gehe ich in die Schule und ich bin stolz darauf, dass ich mir Hilfe geholt habe, ich bin stolz darauf, dass ich das alles so geschafft habe, wie es ist und darauf finde ich schon echt cool.
Kannst du auch absolut sein. Mega cool. Ich danke dir vielmals für alles, was du gesagt hast.
Gerne.
Ja, und bei Max war es auch wieder eine krasse Geschichte, die er erzählt hat, oder?
Ey, es ist einfach anders. Es ist, was ich Wahnsinn finde, beide sind Schulvermeider.
Mhm.
Also beide haben Schulvermeidung erstmal als offenes Symptom. Beide sind nicht mehr in die Schule gegangen. Der Grund, warum, ist so anders. Alleine das, was diese körperlichen Schmerzen, die Max gerade geschildert hat, die eine andere Intensität hatten als das von Alex, der ähnliche Schmerzen empfunden hat, aber auch nochmal ganz aus einem ganz anderen Grund.
Ja, voll.
Also das finde ich schon Wahnsinn bei Schulvermeidung, wenn wir darüber sprechen. Wir haben angefangen bei dem Satz, kein Bock mehr auf Schule.
Mhm.
Und jetzt merken wir bei nur zwei Leuten, wie viel dahinter steckt.
Voll. Ne? Also bei Max finde ich, der hat echt nochmal gut beschrieben, dass auch einfach so dieser Gedanke, von den Eltern getrennt zu sein, für ihn auch lange nicht aushaltbar war. Ne? Oder von seiner Mama getrennt zu sein. Auch das ist was wir kennen von anderen Betroffenen. Und das ist ja wieder was völlig anderes als das, was Alex beschrieben hat gerade. Ne? Und ich finde, also er hat das ja sehr eindrücklich beschrieben und du hast es auch gesagt, wie heftig diese Angst einfach war.
Ah, ja. Ne?
Und ich finde, wenn man sich einmal überlegt, Betroffene haben schon saumäßig Angst davor, in die Schule zu gehen, dann ist das ja schon das erste große Leiden. Und wenn sie dann aber vielleicht noch merken, oh Mist, durch die Tatsache, dass ich in der Schule fehle, kommen noch viel mehr neue Probleme dazu, nämlich, dass ich Lücken habe, dass ich mit dem Stoff nicht hinterherkomme.
Anschluss an die Leute.
Anschluss an die Leute Wahnsinn. Verliere. Ja. Da kommt ja noch ein Haufen an Problemen obendrauf.
Und ich finde das so eine fiese Angst.
Auf jeden Fall.
Ne, weiß nicht, wenn ich jetzt, wir haben über Höhenangst gesprochen mit Max. Wenn ich Angst vor Höhen habe, ja, dann gehe ich nicht dahin, wo es hoch ist. Wenn ich Angst vor Spinnen habe, gehe ich nicht dahin, wo Spinnen sind. Aber wenn ich Angst habe, in die Schule zu gehen, dann muss ich trotzdem hin.
Ja.
Also ich muss dahin, gesetzlich. Also Das ist der Wahnsinn.
Ja, jeden Tag haben die echt ganz schön zu kämpfen. Ne? Und ich finde, wenn man sich dann nochmal vor Augen führt, dass oft gedacht oder auch gesagt wird, oh, der oder die hat ja einfach keinen Bock, wie gemein das einfach auch ist, ne? Oder wie unverständlich Leute da auch reagieren zum Teil.
Das gibt's natürlich auch. Das ist ja ganz klar, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, nur weil man nicht in die Schule geht, heißt nicht, dass man eine psychische Erkrankung dahinter hat. Natürlich gibt's auch einfach Phasen, wo jemand keinen Bock hat, in die Schule zu gehen.
Auf jeden Fall.
Und das heißt nicht unbedingt mehr. Was ich so bei beiden jetzt irgendwie auch für mich gelernt habe, war, dass wenn da ein Ich kann nicht dahinter steht, also wenn ich kann da nicht hingehen, es ist mir nicht möglich aufzustehen, es ist mir nicht möglich, da über die Türschwelle zu gehen, dann ist vielleicht schon die richtige Frage, ja, warum kann ich das nicht? Also steckt da vielleicht mehr dahinter? Also es heißt nicht unbedingt, dass da was hintersteckt, im besten Fall nicht, alles cool. Und man hat vielleicht einfach nur eine Phase oder man ist vielleicht gerade mal ein bisschen fauler unterwegs, alles fein. Aber wenn da was hintersteht, dann ist es insofern auch gut, als dass man weiß, man kann was machen. Nur man muss es erstmal benennen.
Auf jeden Fall. Und ich finde, das haben beide ja auch schön beschrieben, wie wichtig das eigentlich auch war, sich Hilfe zu suchen. Ne? Ja. Und ich glaube, dass man sich auch oft fragt, vielleicht fragen sich das auch Lehrer oder Eltern oder auch Mitschüler, was können wir denn eigentlich machen, wenn wir merken, dieser Platz in der Schule bleibt leer, ne? Oder wenn Eltern merken, ich kriege mein Kind nicht in die Schule, ich habe alles versucht.
Definitiv ein Tipp für uns alle, unser Seelenpflaster, unsere kleine Marschroute, die wir uns mal vornehmen können. Vielleicht eher mal ein bisschen achtsam, ist so ein ausgebeutetes Wort, aber achtsam damit umzugehen, warum ist das so? Warum hat der Mensch damit ein Problem? Und da vielleicht mal doch mal zweimal hinzugucken.
Ich glaube auch, wenn wir mehr aufeinander achten, ne, und einfach auch mal hinterfragen oder auf Leute zugehen und fragen, geht's dir nicht gut? Was ist gerade schwierig? Ne, dann ist ja schon mal eine ganz andere Offenheit da, als wenn wir einfach sagen, oh, du hast ja keinen Bock, also lasse ich dich in Ruhe.
Und das Gleiche gilt auch für einen selbst. Ich glaube, Max hatte am Anfang tierische Probleme, selbst zu begreifen, was ist eigentlich mein Problem und warum bin ich so anders als andere. Wenn ihr euch so fühlt, vielleicht habt ihr oder ähnlich fühlt, habt ihr vielleicht auch gemerkt, hey, ihr seid auf jeden Fall nicht alleine. Und meistens ist man mit Problemen nicht alleine. Meistens gibt es andere, die Probleme verstehen.
Auf jeden Fall. Und unser Seelenpflaster-Tipp so am Abschluss sozusagen der Folge wäre, sucht euch Hilfe, vertraut euch Leuten an. Wir packen wie immer auch Anlaufstellen in die Shownotes, wenn ihr merkt, ihr seid jetzt selbst betroffen. Was auch total helfen kann, ist, wenn man Hobbys nachgeht, die überhaupt nichts mit Schule zu tun haben, ne? Dass man nochmal so ein Gefühl hat von, es gibt Bereiche in meinem Leben, da kriege ich was hin und da erlebe ich mich als wirksam und eben nicht als Versager in Anführungsstrichen, weil ich Anforderungen nicht bewältigen kann. Und was auch super wichtig ist, und das haben beide erzählt, ist so den Kontakt zu Gleichaltrigen zu halten, ne? Sowohl in der Schule als auch außerhalb der Schule, wenn eben der Schulbesuch gerade nicht klappt, dass eben die soziale Einbettung nicht völlig verloren geht.
Kann ich nur ein fettes Ausrufezeichen hintersetzen. Wir haben ja noch unseren Deep Dive, den haben wir echt fast vergessen. Und der hat sogar wirklich ein Thema, wo ich gedacht habe, ja, stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber muss ja auch irgendwie gelöst werden.
Auf jeden Fall.
Was machen wir eigentlich mit Schule innerhalb der Therapie? Das heißt, was ist denn, wenn ich länger in der Therapie bin? Gibt es eine Möglichkeit für?
Und das ist total wichtig, sowohl für Kinder und Jugendliche, die Therapie machen, ohne dass sie ein Problem haben, zur Schule zu gehen, als auch für die Kinder und Jugendlichen, die Therapie machen, weil sie ein Problem haben, zur Schule zu gehen. Alle müssen auch hier zur Schule gehen, und wie die Arbeit da abläuft, hören wir im Deep Dive.